Ja, das war spannend. Und ich bedanke mich ganz sehr, großartig. Ich liebe ein gutes Anspiel. Und ich bin sehr froh, dass wir heute da sein können aus Großgrabe. Und freue mich einfach, ihr habt auch alles schon so schön hier gemacht. Und man kann es nicht übersehen. Das Thema heute ist, wo dein Herz ist. Jetzt denkt ihr euch, jetzt kommt hier so eine gefühldudelige Predigt vielleicht über ganz viel Emotionen. Aber man kann ja das auch ganz nüchtern beantworten, wo dein Herz ist. Die Mediziner, die würden sagen, ganz klarer Fall, kann man lokalisieren, gleich hinterm Brustbein links, ungefähr so groß wie eine geballte Faust, tut das unablässig seinen Dienst, unser Herz schlägt 100.000 Mal am Tag mit einer wahnsinnig großen Ausdauer über 80, manchmal auch sogar mehr Jahre. Und doch ist das Herz, um was es heute gehen soll, ja noch so viel mehr. Sogar im alten Ägypten und bei den Griechen hat man schon das Herz bezeichnet als den Sitz der Seele, als das Zentralorgan, wo die Gefühle sitzen und auch als den Mittelpunkt der Lebensenergie. Es ist sowas wie unsere Mitte. Chor, sagten die Römer dazu, das Zentrum. Das Zentrum nicht nur von allen möglichen Gefühlen und Empfindungen, die ihr vielleicht auch gerade empfunden habt, als ihr dieses Anspiel gesehen habt, wo ihr eure Millionen dafür verwettet hättet, sondern auch das Zentrum des Willens. Und so haben schon die Juden im Alten Testament aufgefordert, Gott von ganzem Herzen zu lieben und ihren Nächsten wie sich selbst, hat Jesus hinzugefügt. Beherzt leben, eben mit aller Energie. In der modernen Psychologie ist man ein Stückchen dann weitergekommen mit dieser Frage, was ist denn eigentlich genau das Herz? Man hat gefunden, wo biochemisch denn eigentlich die Gefühle herkommen. Und trotzdem, wenn ich heute davon spreche, wo dein Herz ist, wo dein Herz steckt, dann wissen wir doch, dass wir irgendwie von mehr reden als nur so einem Organ. Es ist schon irgendwie erstaunlich, was man alles so einem Begriff zuordnen kann, dem Herzen. Ich glaube, dass es hier in diesem Gottesdienst im GoX so das Ziel ist, dass wir das Leben aus einer anderen Perspektive vielleicht mal sehen können. Dass wir Hoffnung schöpfen, Impulse für den Alltag. Und was das heißt, neue Perspektiven für unser Herz zu finden, für den Sitz unseres Willens. Ja, die Engländer sagen zum Beispiel, take heart, nimm dir ein Herz. Und vielleicht könnten wir ja auch einfach so die Millionenfrage beantworten. Das wäre doch eigentlich genial, wenn unser Herz uns immer die eine richtige Lösung geben könnte. Ganz so leicht ist es natürlich im Leben nicht, wie wir gerade bei Frau Müller gesehen haben. Ja, wonach entscheiden wir denn, was das Wichtigste ist? Gehen wir nach der Logik, nach der Meinung der breiten Masse, also nach dem Publikumsjoker, vielleicht nach statistischen Werten? Vielleicht entscheiden wir es auch einfach gar nicht, wie Frau Müller. Und scheiden lieber schnell aus, bevor wir irgendwie was Falsches sagen. Ja, was wäre, wenn wir uns vielleicht alle einig wären, wenn wir alle die eingebaute Millionenantwort in uns tragen würden, was das Wichtigste ist? Also ich zumindest, ich glaube daran, dass man auf sein Herz hören sollte. Ich glaube daran, dass man leidenschaftlich leben sollte, dass man das, was am wichtigsten ist, vom Inneren her entscheiden sollte und nicht nach Zahlen oder Statistiken. Aber ich habe auch schon oft erlebt, dass das Herz so in die Irre führen kann. Ich weiß nicht, wie das dir so geht, aber für mich ist es so, manchmal, da hört mein Herz irgendwie nicht so auf mich. Da ist es ohne Grund irgendwie ganz down oder rutscht mir in die Hose. Da würde ich mir wünschen, dass es mich irgendwie weiterbringen würde und das Leben kommt mir so vor, als wären da nur laute Sackgassen. Was ist dann? Was, wenn wir mit unserem Herzen an Grenzen stoßen? An die Grenzen von Liebe und Geduld? Vielleicht sogar an die Grenzen von Trauer oder Abgründen in unserem Leben? Wo ist dein Herz? Ja, wo ist dein Herz? Denn vielleicht hast du das ja auch schon mal erlebt, dass du dir so sicher warst, dass dein Herz hundertprozentig Ja geschrien hat, vielleicht zu ihm oder zu ihr. Und dann war es vielleicht doch nicht die große Liebe und du standst wie vor einem Scherbenhaufen. Vielleicht hast du das auch schon mal erlebt, dass du dich mit vollem Herzen investiert hast in eine Person oder in eine Sache, dass du über beide Ohren in deinen Job oder in den Erfolg investiert warst und dich am Ende wie so ein Häufchen Elend gefühlt hast. Vielleicht hast du das auch schon erlebt, dass du für jemanden alles gegeben hast und enttäuscht worden bist. Dann kennst du das Dilemma mit dem Herzen, was so viel Potenzial hat und uns doch so enttäuschen kann. Und mitten in diesen Gedanken, um wo unser Herz ist, verfolgt mich immer wieder dieser eine Vers. Ein Vers aus der Weisheitsliteratur im Alten Testament, den ich sehr liebe und den ich gerne mit euch teilen möchte. Er steht in Sprüche 4 und heißt: Vor allem aber achte auf dein Herz, denn daraus strömt das Leben. Oder wie Luther es übersetzt hat: Behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus quillt das Leben. Ja, aber was bedeutet das denn, achtsam zu sein für sein Herz? Sowas wie ein Herzmonitor zu haben, und damit meine ich jetzt nicht sowas wie ein Langzeit-EKG, sondern sowas, wo wir spüren, was unser Herz eigentlich sagt. Es fällt auf, dieses Wörtchen Achtsamkeit, werde achtsam. Schau genau hin, nimm dir Zeit, lass dich nicht stressen, lass dich nicht unbeachtet von deinen Gefühlen leiten, ohne dein Herz im Auge zu behalten. Denn bevor so ein Herz richtig kaputt geht, glaube ich, passieren viele kleine Schritte. Entscheidungen, die oft unser Leben verändern, die treffen wir nicht von heute auf morgen, sondern die sind schon lange in uns drin, in Form von Träumen, von Fantasien, Ideen, manche zum Guten und manche zum Bösen. Und manchmal kann uns unser Herz sogar in eine ganz schöne Falle locken. Da möchte ich euch jemanden vorstellen, den König David, König von Israel. Zumindest so hat man ihn sich in der Renaissance vorgestellt. König David, der Gerechte, der Gottesfürchtige, auf dem Gipfel seiner Macht. Er hat alles, aber wirklich alles, was man sich vorstellen kann. Er hat Status, Reichtum, politische Erfolge, Familie. Und Gott ist auf seiner Seite. Er könnte euch Geschichten erzählen, wie er sprichwörtlich vom Tellerwäscher zum Millionär oder damals eben vom Hirtenjungen zum König wurde. Und genau hier, auf dem Höhepunkt seiner Macht, da kann er sich es zum Beispiel auch leisten, nicht mehr selber in den Krieg zu ziehen, sondern für sich kämpfen zu lassen an der Front. So kann er von zu Hause ganz sicher und bequem die Staatsgeschäfte leiten. Er scheint ein bisschen rastlos zu sein. Er läuft auf und ab im Palast. Von außen betrachtet hat er alles, was man sich wünschen kann. Aber innen, vielleicht verspürt er sowas wie eine innerliche Leere. Denn einer, der alles erreicht hat, der irgendwie alles schon erlebt hat, ja, worauf sollte er noch Lust haben? Was mag denn so einem das Wichtigste sein? Und so läuft er hin und her in der Abenddämmerung und begibt sich auf das Dach seines Palastes. Von hier aus kann er die Häuser der Stadt beobachten, die einfachen Leute, wie sie ihre Wäsche waschen oder das Essen zubereiten. Denn das Dach war damals sowas wie eine Art Allzweckraum, oft auch genutzt als ein Badezimmer. Und so war das nicht ganz selten, das kann man auch heute noch in orientalischen Ländern beobachten, dass Menschen auf dem Dach ihrer täglichen Körperpflege nachgehen. Also total normal, auf dem Dach zu baden zum Beispiel. Und dann entdeckt König David sie. Die Schönheit in Person. Wallendes Haar, volle Lippen. Den Rest könnt ihr euch denken. Und ein Gedanke beschleicht ihn. Was wäre, wenn? Erstmal vielleicht nur so eine verrückte Idee. Aber König David, ihn lässt diese Idee nicht los, der Gedanke. Und so liegt er wach und denkt nur noch an sie. Und er lässt seiner Fantasie freien Lauf. Und dann kann er nicht anders. Aus Gedanken werden Taten. Er erkundigt sich über sie. Wer ist das? Wie heißt sie? Und er findet heraus, aha, verheiratet ist sie. Mit einem seiner führenden Krieger. Schade eigentlich. Aber andererseits, der ist ja sein Knecht. Er der König und dieser Mann nur der Untertan. Und so kommt es, wie es kommen muss. König David lädt die Schöne zu einem Date ein. Und aus dem Date wird mehr, eine Affäre. Naja, muss ja keiner wissen. Darf auch gar keiner wissen, denn David ist bekannt als der Gerechte, als der Gottesfürchtige. So ein kleines Geheimnis kann man ja haben. Doch spätestens, als sich beginnt, ihr Bauch zu wölben, als sich neues Leben in ihrem Körper breit macht, da droht aus dem Schäferstündchen ein handfester Skandal zu werden. David muss unbedingt verhindern, dass das rauskommt. Und so schmiedet er einen Plan. Er befiehlt dem Mann, einfach auf Heimaturlaub zu kommen, und so kann er ihm das Kind einfach unterjubeln. Der Mann stutzt und folgt dem Befehl. Aber er hat Charakter. Er bringt es nicht fertig, seine Männer an der Front zu lassen. Und so kehrt er in der Nacht wieder in das Heereslager zurück. Dumm gelaufen. Also Plan B. David lädt ihn höchstpersönlich zu einer Party am Hof ein. Dort kann er ihn so richtig um den Finger wickeln, Honig um den Bart schmieren. Er macht ihn betrunken, füllt ihn so richtig ab, macht gute Miene zum bösen Spiel und schickt ihn nach Hause. Doch am nächsten Tag die Nachricht. Das gibt's doch nicht. Der ist wieder zu seiner Truppe zurückgekehrt, anstatt zu seiner Frau. Naja, gut, jetzt hat der David ja keine andere Wahl. Er muss sich ihm vom Leib schaffen, koste es, was es wolle. Und er, der alle Macht hat, gebraucht sie zum Übelsten. Er lässt anordnen, den Mann in erster Frontlinie aufzustellen und befiehlt den Kriegern, sich im Angriff zurückzuziehen. Das bedeutet für den sicheren Tod. Und so kommt es auch. Der gerechte Krieger fällt im Angriff des Feindes, aber viel mehr noch. Er fällt den hinterlistigen Intrigen Davids, seines Königs und seines vermeintlichen Beschützers zum Opfer. Was für ein Abstieg für David. Der einzige, tapfere, kleine David, der sich gegen Goliath und gegen die Feinde Gottes gestellt hatte, der den Gott ein Mann nach seinem Herzen nannte, der Gerechte. Wie konnte so einer so tief fallen? Und das alles nur, weil er sein Herz verloren hatte an die Falsche. All die Lügen, all die Intrigen und sogar Mord. Tja, aber wenn wir ganz ehrlich sind, ist es nicht irgendwie auch so im Leben, dass so eine einzige Entscheidung eine Art Kettenreaktion auslösen kann? Und bevor du dich versiehst, bist du irgendwie dabei zu versuchen, alles gerade noch hinzukriegen. Ich glaube, dass die wenigsten von uns, inklusive König David, eines Morgens aufstehen und sich überlegen, so, heute fahre ich den Wagen mal so richtig in den Dreck. Heute ruiniere ich mein Leben. Nee, das fängt immer mit einem Gedanken an. Ein Gedanke, der plötzlich in unseren Gedanken Kreise zieht. So ein kleiner, abwegiger Gedanke, der sich in unser Herz einschleicht. Ich glaube, das passiert ganz oft zu Zeiten, wo wir irgendeine Art Defizit empfinden. Bei David, was kann das gewesen sein? Ich weiß es nicht, vielleicht ein Defizit an Abenteuern, an Liebesabenteuern, keine Ahnung. Aber ich frage mich, was schleicht sich heute bei uns vielleicht manchmal für einen Gedanke ein? Solche Gedanken wie, das ist so unfair. Immer werden nur die anderen bevorzugt. Oder mir reicht es. Ich schufte hier den ganzen Tag. Wo deutlich wird, Gedanken, in denen deutlich werden, da gibt es so einen Leck in unserem Herzen. Irgendein Defizit, auf dem wir sitzen bleiben. Und dann wird auch so im Gedanken vielleicht ganz schnell eine Fantasie. Wir malen uns aus, wie das wäre, wenn. Deshalb steht zum Beispiel schon im jüdischen Talmud die Weisheit, die ich sehr mag. Achte auf deine Gedanken, denn sie werden Worte. Achte auf deine Worte, denn sie werden zu Handlungen. Achte auf deine Handlungen, denn sie werden Gewohnheiten. Achte auf die Gewohnheiten, denn sie werden dein Charakter. Und aus deinem Charakter wird dein Schicksal. Ich glaube, dass jeder von uns unbewusst in seinem Herzen auf die Frage antwortet, was ihm oder ihr das Wichtigste im Leben ist. Eine Antwort gespeist aus Erlebtem, aus Gewünschtem, aus Getanem und aus Gewohnheiten. Und bevor du dich versiehst, werden diese Antworten zu dem Rhythmus deines Lebens, zu dem Herzschlag deines Lebens und zu dem, was in deinem Herzen Raum einnimmt. Und genau deswegen sagt Gott, achte auf dein Herz, denn daraus strömt das Leben. Das ist das Erste. Was sollen wir aber tun, wenn wir wirklich nicht mehr weiter wissen? Wenn wir tatsächlich in so einem Dilemma stecken, wie ich am Anfang beschrieben habe. Wenn vielleicht unser Herzmonitor oder unser Herzradar versagt hat. Wenn uns unser Herz in die Irre geleitet hat und wir nicht aus eigener Kraft schaffen, wieder aufzustehen. Weil uns vielleicht andere verletzt haben. Wir könnten ja auch auf der anderen Seite stehen und Opfer von so einer Intrige geworden sein. Was dann? Gott sei Dank. Gott sei Dank. Denn Gott schweigt dazu nicht. Wir haben es eben gehört in der Lesung von Ute. Gott ist lebendig und stark. Und zu ihm dürfen wir kommen. Wie Ute das eben gerade schon gesagt hat, zu der Zeit, als das Volk Israel absolut am Boden war. Verschleppt, vertrieben, arm, geschändet. Das Volk, das doch berufen war, am Nullpunkt. Da schickt Gott ihnen dieses Wort. Ein Wort, das so voller Kraft ist, dass es uns noch heute als Verheißung steht. Ich, sagt Gott, ich gebe euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Ich nehme das versteinerte Herz aus eurer Brust und schenke euch ein Herz, das lebt. Gott sagt es uns zu, dass er uns ein neues Herz schenken möchte, ein reines, damit wir, und so geht der Text weiter, Vers 29, damit wir nicht mehr unter den Folgen unserer beschmutzenden Taten leben müssen. Ein neues Herz, ein Herz, das gesund ist, das frei ist, ein Herz, das lebt. Du und ich, wir dürfen Gott heute darum bitten. Wir dürfen ihn darum bitten, ihn, der uns sagt, auch im Alten Testament, dass selbst wenn eure Sünde blutrot ist, soll sie doch schneeweiß werden. Und wenn sie rot ist wie Scharlach, soll sie wie die Wolle werden. So einen Gott haben wir. Er sagt uns das zu, dass wir neu werden dürfen. Und in Klammern, Das gilt, glaube ich, auch dann, wenn wir uns vielleicht nicht als die Schuldigen fühlen, sondern als die Opfer. Denn wenn es tatsächlich so ist, dass wir auf der anderen Seite stehen, verraten oder angelogen, ich glaube, auch dann kann uns das passieren, dass sich solche Herzenslügen einschleichen. Mich trifft das doch immer. Das war ja klar, dass der mich betrügt. Auch dann kann unser Herz wie Stein werden. Und ich glaube, auch dann brauchen wir das so sehr, dass unser Herz neu werden kann. Ich glaube, dass Gott uns heute an diesem 28. August wieder neu dieses Angebot machen möchte. Möchtest du dein Herz mit allen Scharten, mit allen Ecken und mit allen Narben in seine Hände geben? Dann musst du nämlich auch nicht allein der Wächter darüber sein. Dann kommt er mit seinem Geist und hilft dir, darüber zu wachen. Dann wird er dich vielleicht ab und zu wachrütteln, wieder mal einjustieren, trösten, dein Herz heilen. Ich glaube, sein Herz an Gott abzugeben, das ist die größte Sache in unserem Leben. Ich sage immer, das ist die einfachste und schwerste Aufgabe. Im Prinzip ist es ganz einfach, nur ein Gebet entfernt. Und doch ist es irgendwie die allerschwerste Sache, dass wir uns selber Gott hingeben mit allem, was wir sind. Ich glaube, ganz viele von uns hier haben das schon erlebt, dass Jesus uns so ganz will, dass er in unser Zentrum will, in unser Herz, dass er nämlich dort tätig werden kann, wo er Raum bekommt. Keine halben Sachen, kein halbes Herz, kein Publikumsjoker, es ist total egal, was die anderen dazu sagen, auf der Arbeit oder in der Schule. Und kein Aufgeben mehr, was dein Herz und dein Leben betrifft. Wenn du dich darauf einlassen kannst, auf dieses Angebot, dann wirst du viel mehr gewinnen, als du Gott erstmal hingibst. Mein Traum und ich glaube, unser Traum hier von bei GoX und auch von uns im Prisma ist es, dass Gott dein und mein Herz aufgehoben ist im Vaterherz Gottes. Das wünsche ich dir und mir heute und alle Tage. Amen.